Ja, meine Damen und Herren, der Vormittag war schon sehr interessant bis jetzt. Ich bin froh, dass ich wieder etwas lernen kann. Ich selbst bin ein Hardcore-Somatiker, wenn Sie möchten. Ich bin Internist und Rheumatologe. Meine Lieblingskrankheit heißt Fibromyalgie, damit Sie sich was vorstellen können darunter unter der Rheumatologie. Ich bin Immunologe, aber in der Psychologie, da bin ich höchstens ein Dilettant, wenn Sie wollen. Ich erzähle Ihnen heute wieder einmal das Selbstverständliche, weil das ist leicht. Sie alle wissen das schon, was ich Ihnen erzähle, und ich garniere es nur mit einigen bekannten mayonnaiseartigen Details. Denn Sie alle haben schon die Mächtigkeit Ihres Immunsystems erfahren und wie es sich auswirken kann auf Ihr Befinden. Sie alle haben wahrscheinlich schon einmal eine Infektion gehabt und sind dabei draufgekommen, dass es schlecht ist, wenn man krank ist, weil dann geht es einem nämlich schlecht. Das kann man natürlich komplizierter und besser formulieren. Man kann jetzt verschiedene Modelle in Anspruch nehmen. Es ist Gott sei Dank die Zeit ausgebrochen, wo wir vom Gläubigsein weggekommen sind und uns dem Wissen etwas näher zu nähern glauben. Aber das ist ja gerade das Wesen von Glaube, dass man ihn mit Wissen verwechselt, nicht wahr? In der Immunologie jedenfalls sind wir technisch unterwegs. Es hat schon seit 30 Jahren Psychoimmunologie gegeben, die früher näher an der Mythologie war. Und die Immunmythologie ist ein historisch interessantes Kapitel, weil da wird auch alles Mögliche vom Vitamin C bis zum Teufelsaustreiben gehandelt. Wir aber machen es technisch. Das erzähle ich Ihnen heute noch einmal. Sie haben das schon gewusst. Und ich erzähle Ihnen auch die umgekehrte Variante, die afferente Weise, wie das Immunsystem sich aufs Hirn auswirkt und wie das Hirn sich auch auf das Immunsystem auswirkt. Wie Sie wissen, ist das Immunsystem dazu da, uns zu schützen, uns zu verteidigen. Wir helfen uns vor den Aggressoren, vor der bösen Umwelt, die uns dazu benutzen möchte, uns zu verschimmeln, zu verfaulen oder als Nährboden zu dienen. Und das ist eine sehr wichtige und gute Funktion, die aber weit nicht das alles umschreibt, was das Immunsystem tut. Das Immunsystem ist wichtig für das Wachstum, das Immunsystem ist wichtig für unsere Differenzierung, für unsere Entwicklung und das nicht nur in körperlicher Sicht. Es gibt sehr schöne Modelle, wo man zeigen kann, dass die Befindlichkeit im sozialen Hinblick zum Beispiel experimentell, wiederholbar, beweisbar und nicht auf reinen Theoremen, analytikerartigen Gebilden da beruht, sondern wir können das, was wir tun, beweisen und reproduzieren. Wir haben zum Beispiel ein Mausmodell. Diese Mauseln sind lieb und mauscheln miteinander. Es geht ihnen hervorragend. Man bläst in den Käfig böse Keime hinein. Es macht ihnen gar nichts. Wenn sie sie aber isolieren und die Maus ist einsam, wird sie unglücklich und kriegt in kürzester Zeit eine Lungenentzündung. Ein sehr einfacher Beweis. Hier haben Sie den ultimaten Beweis, den modernen Beweis für dasselbe beim Menschen. Ja. In einer bahnbrechenden Arbeit des Herrn Cole aus UCLA, Amerika, Los Angeles, konnte gezeigt werden, dass wenn Sie Probanden einer längeren Einsamkeitsphase aussetzen, sodass sie zum Schluss meist unglücklich werden, weil die wenigsten werden in der Einsamkeit ganz zufrieden, dann können Sie molekularbiologisch anhand der Genverwendung, der Transkriptionsrate in den Lymphozyten des zirkulierenden Blutes Effekte nachweisen. Und das geht zurück und das geht vorwärts. Und diese bahnbrechende Arbeit kann ich Ihnen sehr empfehlen. Allerdings ist das ein bös gemeinter Rat, weil es fast nicht zum Lesen. Zurück zu den Mythologien und zu den Konzepten, die wir schon im Studium gelernt haben. Wir alle haben diese Achsenlehre gelernt. Früher hat es ja die Achsen sogar in der Psychiatrie gegeben, bei dem Herrn Berner, das war ganz furchtbar. Jetzt dann hat es die Achsen gegeben von der Hirnanhangsdrüse bis zur Nebenniere. Und natürlich werde ich Ihnen das jetzt nicht ausführen, wie sich das zentralnervöse Hauptorgan mit den Nebennieren und mit dem Immunsystem kreuzweise kybernetisch reguliert. Darüber könnte ich jetzt trefflich eine mehrstündige Vorlesung halten. Aber dann fallen sie mir in Schlaf und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Dass aber diese Interaktionen bestehen, das wissen Sie alle aus eigener Erfahrung und natürlich aus dem, was Sie schon gelernt haben. Ein interessanter Aspekt ist zum Beispiel, dass unsere Lymphozyten, und von diesen Lymphozyten gibt es erstaunlich viele sehr differenzierte Individuen, die Regulatorzellen, die Suppressorzellen, die Helferzellen, die Killerzellen und wie sie alle heißen, die kriegen alle Nummern, DH1, DH2, DH17. Die Sache ist sehr kompliziert. Die mächtigsten sind wie immer die Makrophagen, quasi die Kriminalpolizei des Körpers zur Verteidigung. Die können am meisten, sind am gefährlichsten, weil sie am dümmsten sind. Alle diese Zellen haben Rezeptoren, und zwar Rezeptoren nicht nur für irgendwelche Cortison-artigen Substanzen, das kennt man ja noch einsehen, dass Cortison ein gutes Mittel ist zur Immununterdrückung, nein, auch für die stimulierenden noradrenergen Signale des Sympathikus-artigen Aktivierungssystems, für viele Neurotransmitter, die eigentlich nur im Gehirn vermutet worden waren, und deren Rezeptoren und Substanzen gibt es viele, die haben schöne Namen, wie zum Beispiel der Vanillerezeptor, das ist irgendwie ein bisschen angenehmer, das kann man sich besser merken. Die Endocannabinoid-Rezeptoren, die habe ich besonders gerne, die sind für die sexuelle Zufriedenheit der Frau zuständig und sind auch auf den Lymphozyten, Sie werden es nicht glauben. Und es ist auch sehr lustig, wenn man sich vorstellt, dass die Milz zum Beispiel innerviert ist, haben Sie das gewusst, dass die Lymphknoten Nervenfasern haben, haben Sie das gewusst? Also das ist doch wirklich ganz erstaunlich, dass es eine direkte Leitung, direkter Draht vom Hirn in den Lymphknoten gibt. Das kann ja nicht umsonst sein. Dazu gibt es Modelle noch um nöcher, die man jetzt breit treten könnte, dass die Aktivität von Immunzellen direkt mit den Hirnzellen etwas machen kann. Da gibt es doch diese berühmte Blut-Hirn-Schranke, wo angeblich nichts durchgeht und schon gar keine Zellen. Und da konnte man schon seit langem lesen, dass die Monozyten, die Makrophagen, die zitierten Kriminalpolizisten, wenn sie aktiv sind, eine Substanz namens IDO, ein Enzym, sezernieren und das wandelt dann das eine Stoffwechselprodukt in das andere um und das geht ja dann doch ins Hirn und führt dann einerseits zur Verblödung, progredienterweise, wenn man ständige Entzündung hat, und andererseits zum Alzheimer und dann zur kognitiven Verkommenheit, das ist ganz furchtbar, wie schädlich auf die Dauer eine chronisch persistierende Entzündung ist. Denn die Entzündung, diese Immunaktivität, die hat den Sinn, uns im Kampf gegen den Feind beizustehen und zu rüsten. In der chronischen Dauerfeueraktion ist das nicht gesund. Wir können das auch, ich bin klinischer Arzt, ich habe lauter lebendige Patienten, und lebendige Moleküle, ich habe lebendige Mikroskope, ich habe alles Mögliche gleichzeitig, aber ich verwende natürlich auch Pharmaka und sehr gerne verwende ich Biologicals, Biologica, um Sorte 1 bis 2000 Euro pro Monat und da sieht man dann, wie sich die auf die Psyche auswirken, zum Beispiel Gamma-Interferon, Alpha-Interferon. Wenn Sie Alpha-Interferon früher zur Hepatitis-Behandlung verwendet einsetzen, dann hat der Patient nach wenigen Tagen Müdigkeit, ein grippeähnliches Syndrom, akute Depression, liegt in der Ecke, kriegt keine Erektion mehr. Es ist einfach ein furchtbares Medikament, aber es ist gut für die Leber. Nach einer Zeit, wo Sie das länger anwenden, weil der ja mit seiner Leber und seiner Bluterkrankung das länger braucht, ändert sich nicht nur diese Befindlichkeit, sondern auch noch die Denkfähigkeit, die langanhaltende nachhaltige Wirkung dieser Immunhormone als Pharmaka ist ziemlich unangenehm. Und umgekehrt gibt es aber auch wieder solche Biologika, wie zum Beispiel in der rheumatoiden Arthritis, die TNF-Alpha-Hemmer, die genau das Gegenteil machen. Diese Patientin mit der rheumatoiden Arthritis, die war müde. Diese Müdigkeit ist bei den rheumatischen Erkrankungen viel schlimmer als der Schmerz. Sie kann nichts mehr tun, sie kann nicht mehr reden, sie trifft niemanden, sie ist sozial isoliert, alle rennen davon. Es ist entsetzlich. Und wir verwenden diese neuen Pharmaka, die Entzündung wird gebremst und dieselbe Dame hat vielleicht noch Schmerzen in den Fingern, trifft ihre Freundinnen, kommt mit einem Freund in unsere Ambulanz, wir besprechen das, wir besprechen auf einmal Krankheitsbewältigung und Coping-Strategien. Dazu war die vorher überhaupt nicht im Stand, die hat überhaupt nicht nachdenken wollen, die war völlig fertig. Und durch diese Biologika, die das Immunsystem betreffen, TNF-Alpha-Hemmer, entsteht überhaupt einmal die Möglichkeit, die Bereitschaft, mit der zu sprechen und so eine Bewältigungsambulanz zu betreiben. Sie alle kennen solche Schemata, Sie haben davon heute schon gehört, wie böse die chronische Entzündung, die chronische Immunaktivität ist und wodurch sie ausgelöst wird. Da gibt es die berühmte Hypothese, dass alles aus der Kacke kommt. Nicht nur der Darm als Hauptimmunorgan ist ja dran schuld. Und ob Sie jetzt vegan essen oder was anderes, müssen Sie sich selber überlegen. Aber die Beschaffenheit Ihres Mikrobioms, der Milliarden von Darmbakterien, die wir alle hier herumsitzend tragen, ist ganz wesentlich für das Immunsystem und über das Immunsystem ganz wesentlich für unsere emotionale Beschaffenheit und unsere Emotion. Das kann man beweisen im Experiment und diese Experimente sind wiederholbar. Das sind keine Mythen und keine Glaubensangelegenheiten. Da steht auch der psychosoziale Stress, aber den brauche ich Ihnen ja heute, nachdem Sie so viel darüber hören, nicht erklären. Und viele andere Faktoren, wie zum Beispiel, dass Magere angeblich glücklicher sind als Wohlbeleibte, ob das stimmt, das werden wir sehen. Jedenfalls läuft über diese chronische Inflammation ein ganzes Kapitel von Zivilisationserkrankungen, von der Zuckerkrankheit bis zu den Herzkrankheiten, alles Mögliche ab. Aber nicht nur die chronischen Erkrankungen, sondern auch die Bereitschaft zur akuten, selbstdestruierenden Entzündung, zum Beispiel bei einem Crohn, zum Beispiel bei einem Lupus, zum Beispiel bei vielen anderen entzündlichen Erkrankungen, hat damit zu tun. Wenn Sie sich im Detail dafür interessieren sollten, kann ich Ihnen diese Arbeit empfehlen, aber seien Sie gerüstet und nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit am Strand oder wo es Ihnen sonst fad ist, weil es ist nicht leicht, das zu verdauen. Es gibt heute sogar schon Meta-Analysen, so wie die halbe Philosophie aus Metanarrativen zu bestehen scheint, besteht die Naturwissenschaft auch mehr oder weniger nur mehr aus Guidelines und Meta-Analysen, die zeigen, welche Auswirkungen der chronische, aber auch der akute psychosoziale Stress, diese soziale Dysbefindlichkeit auf das Immunsystem jetzt direkt gemessen am Einzelparameter hat. Das sind sehr technische Papers. Da lesen Sie über die natürlichen Mörderzellen, da lesen Sie über die Helferzellen, da lesen Sie sehr viel immunologisches, technologisches Zeug über die Verhältnisse von CD4 und CD8-Zellen, wissen sogar wir in der Allgemeinpraxis Bescheid, weil daran wird das HIV-Diagnostik aufgebaut. Natürlich gibt es darüber hinaus auch einfachere inflammatorische Moleküle und der eine oder andere Student hat mich schon gefragt, wenn das so ist, warum messen wir nicht einfach die Blutsenkung oder das C-reaktive Protein, um zu sehen, ob sich einer wohlfühlt. So einfach geht es nicht, aber wir gehen in diese Richtung. In diese Richtung gibt es Zusammenfassungen, wie zum Beispiel diese unsägliche Abkürzung Conserved Transcriptional Response to Adversity, die sehr modern ist und die letztlich nur das zusammenfasst, was früher die erfahrenen Ärzte unter Blutsenkung gemeint haben. Heute können Sie am Transkriptionschip mit einer extrem hohen Technologie aus dem Blut messen, ob gerade jetzt oder in den letzten 3 Wochen ein Kampf gegen die Adversität, gegen das Schlechte, wenn Sie wollen, früher hat man Stress gesagt, stattgefunden hat oder stattfindet. Sie können das aber so subtil messen, dass Sie das anhand der hier aufgeschriebenen Gene, Interleukin 1 Beta, Interleukin 8, proinflammatorische und kontrainflammatorische, ganz genau messen können, was die periphere Blutsituation gerade tut, ob sie stimuliert ist oder ob sie nicht stimuliert ist. Und wenn Sie jetzt die anderen äußeren Faktoren, die natürlich dazu auch wesentlich sind, neutralisieren im Experiment und jemanden nur einem psychosozialen Stress aussetzen, dann können Sie daran Veränderungen messen. Das ist momentan ein bisschen teuer, aber es ist natürlich eine bahnbrechende Erfindung, dass man das technisch festsetzen kann. Lesen Sie Stephen Cole und sagen Sie mir, ob Sie es auch so verstanden haben. Da gibt es für diese CDRA-Komplex Auslöser, die Sie alle kennen. Es gibt verschiedenste chronische und akute Auslösungsmodelle. Es gibt sehr schöne Tiermodelle. Es gibt eine Zeitung, die heißt Brain Behavior and Immunity. Und da ist immer 70% Tiermodell drinnen. Da müssen die Ratten im kalten Wasser schwimmen. Und das ist sehr anstrengend, das für einen Mediziner wie mich, das zu lesen. Es gibt natürlich auch richtige psychiatrische und halbrichtige und psychosomatische und physiologische Reaktionen. Die führen über verschiedene postulierte Achsen, schon wieder sind wir bei den Achsen, zu dieser Reaktion. Und die Achsen werden immer mehr, sodass man gar nicht mehr von Achsen sprechen kann, sondern von Richtungen. Es gibt Mechanismen, wie die Knochenmarksleukozyten herauskommen. Und es gibt Mechanismen, wie diese Nerven über den Nerve Growth Factor in den Lymphorganen dann das Immunsystem stimulieren. Und zwar ausgehend von kognitiven Funktionen, meine Damen und Herren. Das ist nicht nur ein Stress und der Cortisol-Response, das geht wirklich von echter kognitiver Fähigkeit aus. Und dann kommt auch aus diesem Paper so ein mehr oder weniger physiologisch-läppisches Konzept heraus, dass natürlich die feindliche Umgebung, die Adversität, alles was Schlechtes in der Welt und alles, was uns aus unserem Sumpf der Bequemlichkeit herausreißen würde, man kann das nämlich auch positiv sehen, irgendwann einmal verarbeitet werden muss, das muss bewertet werden. Wenn das falsch bewertet wird und da ist eine Bedrohung, die der Körper fühlt und sich dann auch richtet und die gar nicht wirklich ist, wie sie in unserer Zivilisation ist, dann geht's los, dann kommt es zur Signaltransduktion, dann geht es in die Moleküle, in die Transmitter, in die Zytokine, in die Interleukine und wenn das lang genug chronisch angefeuert wird, dann wird man somatisch krank. Das Schöne ist, dass man auch etwas dagegen tun kann. Da gibt es die Heilenden, die mit dem Wort heilen. Die müssen sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Auslöser und den Hirnfunktionen beschäftigen. Und die haben halt dann ihre Möglichkeiten, durch das Wort positiv zu arbeiten. Und da gibt es Fanatiker der Biologie, wie zum Beispiel mich. Ich tue gerne etwas messen. Ich habe ein großes Forschungslabor und ein Routinelabor. Und ich kann heute Ihre Genexpression messen und kann Ihnen sagen, wie es Ihnen geht. Es ist etwas übertrieben, aber nur, dass man sich etwas merken und vorstellen kann. Vielleicht, hoffentlich auch nicht, werden solche Tests zur Diagnostik benutzt. Vielleicht, sicher sogar heute, haben wir schon Pharmaka, die auf diesem Weg wirken, vom Immunsystem zurück ins Hirn. Ich habe Ihnen Beispiele zitiert. Es gibt Schmerzmittel, die über den Nerve Growth Factor zum Beispiel wirken, die in klinischer Prüfung sind. Also die Entwicklung ist faszinierend. Ich bin jeden Tag wieder begeistert, wenn ich das Heftel in die Hand kriege, mit dem ich dann 3 Tage verbringen muss. Man kann diese Reaktion beweisbar durch nicht pharmakologische Maßnahmen unter Neutralisierung der äußeren Faktoren dann untersuchen. Das wird schon seit Jahren gemacht. Verhaltenstherapie, alle Arten von Entspannung, Meditation, Yoga, nicht Bachblüten, bitteschön. Durch das Erlebnis von Flow, ja, also jenem Erlebnis, das ich gerade habe, ich tue etwas Sinnvolles, das über mich selber hinauswächst und mir erwächst dadurch Freude und Angenehmität, Ihnen erwächst Unterhaltung und Information. Also dadurch habe ich sicher jetzt ein gewisses Ausmaß an Eudämonie erreicht. Das gönne ich jedem, man muss das öfter probieren. Und man kann das auch beweisen, das mit dem Facebook ist ein Witz, aber das Social Networking ist auch beweisbar mit diesem CTA verbunden. Das geht auf anderen Schienen auch. Man soll sich ja nicht auf eine Schule oder ein Modell beschränken. Sie können den gesamten Immunmetabolismus messen und welche Art von Relaxation Sie benutzen, das dürfen Sie mich als Dilettant natürlich nicht fragen. Noch interessanter, und jetzt wird es wirklich heiß, geht es wieder auf andere biologische Ebenen über die Epigenetik. Alle von uns wissen, es gibt Chromosomen, da werden die Gene eingeschaltet, es wird abgelesen und transkribiert und das Protein ist fertig. Es gibt aber jetzt auch noch die Epigenetik, wo nicht chromosomale Vererbungsmechanismen stattfinden, die uns unsere Entwicklung von der Eizelle bis heute ermöglichen, die aber auch kognitive Veränderungen bewirken. Und die Neuropharmakologie beschäftigt sich bereits mit Pharmaka, die epigenetisch an den Neuronen wirken. Ob das nicht gefährlich wird, das kann ich noch nicht voraussagen. Methylierung und Deacetylierung als technische Hinweise, aber da gibt es noch eines, was vielleicht auch gefährlich sein kann. Und dann kann man es ganz trivial sehen und dann bin ich schon fertig. Sie kaufen sich einen spanischen Pfeffer, Sie machen daraus ein Capsaicin, Sie schmieren sie das irgendwo hin, weil dann wird das Knacken nicht mehr weh, schließlich bin ich klinischer Rheumatologe und das wirkt prachtvoll. Die Haut schaut dann so aus, weil dieser spanische Pfeffer, das ist nicht das Gesindeste für die Haut. Und dann machen Sie die appropriate Psychointervention mit Ihren Probanden, schmieren Ihnen die Salbe wieder drauf und der kriegt diesen Ausschlag nicht mehr. Und wer davon nicht überzeugt ist, dem schenke ich ein ABC-Pflaster, dann kann er es probieren. Und schon bin ich wieder fertig. Ich habe Ihnen erzählt, dass es ein Schema gibt, das auch als Sickness Behavior bezeichnet wird, wo die verschiedensten Immunzellen auf verschiedenste Art und Weise unser Verhalten, unsere Befindlichkeit, unser gesamtes Wesen mit beeinflussen und verändern können. Das ist sehr mächtig in seiner Effektivität. Und ich habe Ihnen erzählt, dass Sie durch rein Aktivitäten Ihres Gehirns, Ihres nicht pharmakologisch-technischen, biologischen Daseins dieses verändern können, ob das jetzt Meditation ist oder Verhaltenstherapie oder Achtsamkeitstherapie, das ist alles beweisbar. Ich habe Ihnen erzählt, dass die Eudämonie das Ziel ist, mit dem Sie das Immunsystem am besten verwöhnen können. Und wenn Ihr Immunsystem gut ist, kriegen Sie keine Autoimmunerkrankung, kriegen Sie keinen Krebs, kriegen Sie keinen Alzheimer, sondern werden glücklich alt und das in aller Eudämonie. Vielen Dank und alles Gute.